aus dem ganzen Sinn der Darstellungen anthroposophischer Geisteswissenschaft ersehen Sie ja, dass es darauf ankommt, zu begreifen, wie in die verschiedenen Gebiete des Daseins sich eingliedern, richtend, kräftigend verschiedene geistige Wesenheiten. Es ist notwendig, dass in der Gegenwart die Menschheit sich durchdringe mit der Erkenntnis davon, wie verschiedene Daseinsgebiete von einzelnen geistigen Wesenheiten gelenkt, gerichtet und so weiter werden. Denn unsere Zivilisation hat ja im Laufe der neueren Zeit verwischt dieses Bewusstsein konkreter Geistigkeit im Dasein. Man redet gerne im Allgemeinen von dem Göttlichen, das alles durchdringt. Aber mit einem solchen Sprechen im Allgemeinen von dem Göttlichen kommt man nicht zu einem solchen Begreifen der Welt, das dann auch für das Leben eine tüchtige Grundlage sein kann. Es ist ja ganz gewiss richtig, dass zuletzt alles, was man an Geistigem durchschaut, hintendieren muss nach einem Einheitlichen. Allein, wenn man nach dem Einheitlichen, ich möchte sagen, zu früh schaut, dann verwischen sich alle wirklichen Einsichten in den Gang der Weltereignisse. Deshalb ist es notwendig, dass aus dem allgemeinen, abstrakten Sprechen über das Göttliche herausgekommen werde und man die konkreten, geistigen, führenden Wesenheiten in Natur und Geschichte und so weiter kennenlerne, wie wir ja das im Laufe der Zeit immer wiederum getan haben. Und von diesem Gesichtspunkte aus möchte ich Sie heute hinweisen auf ganz wichtige, bedeutungsvolle Grundlagen unserer Weltkonstitution. Ich habe ja vorgestern aufmerksam darauf gemacht, dass sich gewisse Wesenheiten zum Aufbau, zur ganzen Belebung des Menschen gewissermaßen wie kämpfend in der Welt zusammenfinden. Die für uns ja im Grunde genommen alte Wahrheit von der Gegensätzlichkeit der luziferischen und arimanischen geistigen Kräfte haben wir vorgestern wiederum uns von einem gewissen Gesichtspunkte aus vor die Seele geführt. Nun wollen wir heute die Sache von einem anderen Ende aus noch einmal betrachten. Was gerade besonders charakteristisch ist in der neuesten Zivilisation, die jetzt in solchen katastrophalen Vorgängen steckt, die solche Niedergangskräfte offenbart, das ist ja die Ausbreitung des verstandesmäßigen Denkens in der ganzen Menschheit. Man muss schon wirklich sich eine Art Einblick verschaffen in die ganz andere Seelenverfassung der Menschen, auch über das zivilisierte Europa hin vor 7, 8 Jahrhunderten. Was heute ganz allgemein tonangebend ist, was alles Seelenleben der Menschen durchdringt und von einer gewissen Seite her noch immer mehr durchdringen wird, das ist eben das verstandesmäßige Denken. Nun handelt es sich darum, doch vielleicht mit einem solchen mehr seelischen Begriff auch etwas zu verbinden, was äußerlich fassbarer ist. Denn es ist schon gut, wenn man auch vom Gesichtspunkte des Geistes aus das äußerliche, materielle Dasein wirklich erfasst und durchdringt. Dasjenige, was in unserem Organismus, dem Denken zugrunde liegt, Das sind die in diesem Organismus befindlichen rein mineralischen Vorgänge. Also verstehen Sie mich recht. Was in uns Vorgänge sind des eigentlichen Menschentums, was Vorgänge sind, die wir gemeinsam haben mit der tierischen Natur, Vorgänge, die wir gemeinsam haben mit der pflanzlichen Natur, das alles hängt nur indirekt, nicht direkt zusammen mit der Tatsache, dass wir im neueren Sinne der Menschheitsentwicklung verstandesmäßig denkende Menschen sind. Die Tatsache, dass wir in uns auch eine verfestigte mineralische Konstitution haben, befähigt uns zum verstandesmäßigen Denken. Wenn wir die Reiche der Natur im Weltenraume ansehen, so müssen wir sagen, die sind da draußen und die sind ja auch in uns. Sehen wir zunächst einmal auf das Reich der Wärmeerscheinungen, also des Wärmeäthers. Wir tragen die Wirkung dieses Wärmeäthers auch in uns. Wir tragen sie in unserem Blute in uns. Die Wirksamkeit unseres Blutes beruht ja im Wesentlichen darin, dass wir mit dem Blute als Träger die Vorgänge der Wärmung, der Erwärmung durch unseren ganzen Organismus durchleiten. Auf alledem, was so vorgeht im Reiche der Wärme, beruht das verstandesmäßige Denken nicht. Also, wenn wir hinausschauen auf die Wärmevorgänge im Kosmos, können wir sagen, diese Wärmevorgänge setzen sich auch innerhalb der Haut unseres Organismus fort. Aber was uns entgegentritt in dem Kosmos als Wärmevorgänge, was ganz besonders demjenigen entgegentritt, der den Kosmos in dem Zustande betrachtet, indem er zunächst ausschließlich Wärmevorgänge zeigt, während des Saturnzustandes. All das, was da draußen ist, das repräsentiert uns im Kosmos nichts, von dem wir sagen können, es regt in uns das verstandesmäßige Denken an. Aber auch auf dem, was in uns dadurch vorgeht, dass wir Luft einatmen, Luft in unserem Organismus verarbeiten, auch darauf beruht das verstandesmäßige Denken nicht. Wenn wir auf das Reich der Luft sehen, so finden in diesem Reiche ja auch Vorgänge statt, die sich in unserem Organismus fortsetzen durch den Atmungsprozess. Aber auch alles das, was wir da repräsentiert finden durch das Reich der Luft, auch das hat unmittelbar mit unserem verstandesmäßigen Denken nichts zu tun. Als drittes Reich können wir das der Erscheinung des Wassers betrachten. Wir sehen draußen in dem Kosmos die Vorgänge in dem flüssigen Reiche. Auch diese setzen sich ja fort in unserem Stoffwechsel, insofern er im Flüssigen sich abspielt. Draußen in der Natur sehen wir den Kreislauf der Flüssigkeiten. In uns selber sehen wir auch eine Art von Kreislauf der Flüssigkeiten. Alles, was sich so in uns abspielt, hat wiederum nichts zu tun mit dem, was unser verstandesmäßiges Denken ist. Wenn wir aber in den Kosmos hinausschauen und sehen, dass sich Wasser verdichtet zu Eis, dass sich gewisse mineralische Substanzen absetzen als Sedimente, dass sich Gesteine bilden, dass sich Kristalle bilden. Kurz, wenn wir die Vorgänge des Mineralischen, des Festen draußen im Kosmos betrachten und deren Entsprechendes innerhalb der Grenze unseres Organismus, so hat das, was sich da abspielt, als mineralische Vorgänge mit alledem zu tun, was schließlich gipfelt, was kulminiert in unserem verstandesmäßigen Denken. Wir sind also als Menschen eingegliedert in den Kosmos, in diese verschiedenen Reiche. Aber würden wir nur eingegliedert sein in die verschiedenen Reiche, ohne im besonderen Maße in Anspruch genommen zu werden von dem mineralischen Reich, von denjenigen Kräften also, die in der Kristallisation, in der Salzablagerung und so weiter draußen in der Welt uns entgegentreten, so würden wir nicht denkende Wesen sein, in dem Sinne, wie wir es namentlich sind, seit der Mitte des 15. Jahrhunderts. Das ist ja auch durchaus eine wahre Tatsache, dass seit der Mitte des 15. Jahrhunderts dieses Wirken der mineralischen Kräfte im menschlichen Organismus das Maßgebende, das Tonangebende geworden ist. Vorher waren andere Kräfte, die Kräfte des Wassers, die Kräfte der Luft und so weiter, in hervorragendem Maße im Menschen wirksam. Daher war aber auch nicht das besonders bedeutungsvolle Element im menschlichen Wirken das verstandesmäßige Denken. Nun, in alledem, was uns so umgibt, als die verschiedenen Reiche, in denen wir leben, das Reich des festen, irdischen, das Reich des wässrig, flüssigen, das Reich des luftförmigen, das Reich der Wärme. Wir wollen von den höheren Ätherarten zunächst absehen. In alledem wirken aber auch göttlich-geistige Wesenheiten. Diese Reiche bestehen nicht nur in dem, was wir nennen die materiellen Weltenkräfte, die materiellen Weltenentitäten, sondern alle diese Reiche sind von verschiedenen geistigen Wesenheiten durchdrungen. Zeichnen wir uns also einmal schematisch jetzt auf dasjenige, was uns veranschaulichen kann, eine wichtige Tatsache in unserem Zusammenhange mit der Welt. Es wird gezeichnet, Tafel 7. Nehmen wir einmal an, hier würde ich schematisieren das Reich des mineralisch-irdischen, hell. Ich würde dann hier charakterisieren das Reich des wässrigen, rot. Ich würde hier charakterisieren das Reich des luftförmigen, blau, und dann das Reich des Wärmeäthers, rötlich-violett. Nun ist das Eigentümliche, dass alle diejenigen geistigen Wesenheiten, von denen sich die vorchristliche Zeit, namentlich das vorchristliche Judentum, vorgestellt haben, dass sie unter der Führung des Jahwe oder Jehova stehen, also alles das, was angeschaut wurde, auch von den hebräischen Initiierten, als zu dem Reich des Jahwe oder Jehova gehörig, im Wesentlichen seine Herrschaft ausdehnt über die drei ersten Reiche. Auch über andere, aber von diesen vieren über die drei ersten Reiche. Sodass also, wenn ich Ihnen aufzeichnen sollte, das Gebiet, das umspannt wird in der Welt von der Jahwe-Herrschaft, ich sagen müsste, Das ist dieses Gebiet, die drei oberen der Zeichnung. Es ist tatsächlich so, dass die Jahwe-Herrschaft umspannt alles dasjenige, was die Reiche der Natur sind, die wir aufgezählt haben, mit Ausnahme des mineralisch-physischen Reiches. Sie müssen sich also klar sein, wenn in den alten jüdischen Schriften vom Göttlichen die Rede ist, so wird immer nur geredet eigentlich von dem Jahwe-Reiche, selber in Bezug auf den Wärmeäther, auf die Luftwesenheit, die Wasserwesenheit. Und es wird, das war in der vorchristlichen Zeit eine tiefe Initiationswahrheit, sehr geistvoll schon in der Schöpfungsgeschichte auf diese Grundwahrheit hingedeutet. Es wird deutlich zum Ausdrucke gebracht, man muss nur den Sinn der Bibelworte recht verstehen. Jahwe begab sich gewissermaßen zur Erde und bildete den Menschen aus dem Staub der Erde. Er nahm dasjenige, was sein eigenes Reich nicht ist, zur Bildung des äußeren Menschen. Also die Bibel drückt tatsächlich dieses deutlich aus. Wie gesagt, in der vorchristlichen jüdischen Initiationswissenschaft war das eine Initiationswahrheit, dass Jahwe nicht aus dem eigenen Machtbereich den äußeren Menschen geformt hat, sondern dass er zur Erde gegangen ist und aus dem ihm fremden Erdenstaub gewissermaßen die menschliche Hülle, die nicht aus seinem Reiche kommen konnte, geformt hat. Dann hat er eingehaucht dasjenige, was von ihm kommt, die tierische Seele, den Nefesh. Das ist dasjenige, was er von sich aus gab. Das kam aus den drei Reichen, die er beherrschte. Es ist schon so, dass die oberflächlichen Bibelforscher eigentlich zumeist gar nicht verstehen, was in der Bibel steht. Die Bibel, wenn man sie versteht, so sieht man das, spricht außerordentlich genau, und es müssen ihre Sätze nur auch wirklich ganz genau genommen werden. Jahwe bildete den Menschen aus dem Staub der Erde, das heißt aus dem ihm fremden mineralischen Reiche, und er gab ihm aus seinem eigenen Reich den Hauch der Seele. Also dasjenige, was im Menschen lebt als Jahwe-Ausfluss, das wird dadurch angedeutet, dass Jahwe dem Menschen den lebendigen Odem einblies. Nun entwickelte sich der Mensch und er entwickelte ein Jahwe-fremdes Element, indem er mit dem mineralischen Reich sich weiterentwickelte, das dann in der neueren Zeit, also seit der fünften nachatlantischen Periode, dasjenige Reich abgab, das im Menschen besonders tonangebend geworden ist, weil es die Grundlage bildete für seine verstandesmäßige Kultur. Sodass wir sagen können, solange in den Menschen die verstandesmäßige Kultur nicht tonangebend war, konnten sie noch eine Herrschaft haben, wie es etwa die Jahwe-Herrschaft war. Dann begann aber, sich die mineralische Natur geltend zu machen, von der Begründung des Christentums an bis zum Beginn der fünften nachatlantischen Periode. Da musste von einer anderen Seite gewissermaßen der Menschheit geholfen werden. Und da können Sie nun auch sehen, wie nötig die Menschheit in der Zeit, in der die mineralische Natur wesentlich geworden ist, den Christusimpuls hatte. Es genügte der alte Jahwe oder Jehova-Impuls eben nicht mehr. Halten Sie das, was ich Ihnen eben gesagt habe, mit bestimmten Tatsachen zusammen. Betrachten Sie einmal die Tatsache, dass ja der Mensch nicht wach, verstandesmäßig denken würde, wenn er bloß der Jahwe-Natur, die keinen Einfluss hat auf seine mineralische Natur, unterstehen würde. Daher können wir, wenn wir die Tätigkeit Jahwes im Menschen vorzugsweise ins Auge fassen wollen, nicht blicken auf das, was in unserer Verstandeskultur ist, sondern wir müssen bloß gehen bis zu dem, was sich äußert in unseren Träumen. Was geträumt wird, dasjenige, was nicht bis zum Erfassen unseres Seelenlebens in scharfen, konturierten Verstandesbegriffen geht, das ist unser Jahwe-Leben. Alles, was sich im flüssigen Elemente, auch des mehr Fantastischen oder Fantasievollen bewegt, das äußerlich verglichen werden kann mit den Mondeinflüssen auf den Menschen, das ist Jahwe-Natur des Menschen. Dasjenige, was sich der Jahwe-Natur entgegenstellt, das ist das scharfe Denken. Aber das verdankt der Mensch dem Umstande, dass sich in ihm Salze ablagern, dass in ihm mineralische Wirksamkeiten tätig sind. Nun bedenken Sie, dass ja im Grunde genommen die geschichtliche Entwicklung diese ist, dass die alte Jahwe-Religion mit dem Mysterium von Golgatha ihre Bedeutung verloren hat. Sie hat schon deshalb ihre Bedeutung verloren, weil ja der Mensch immer mehr und mehr in dasjenige Entwicklungsstadium kam, in dem seine mineralische Natur tonangebend wurde. Als dann das Mysterium von Golgatha eintrat, war noch genügend da von der alten Traumweisheit, um aus dieser Traumweisheit heraus das Mysterium von Golgatha zu verstehen. Und diejenigen, die etwas herausgeragt haben über die alte Traumweisheit, die schon etwas hatten durch allerlei Initiationen von der intellektualistischen Kultur, wie Saulus Paulus, die hatten nötig einen besonderen Einfluss, wie er Paulus traf durch das Ereignis von Damaskus, um das Mysterium von Golgatha zu verstehen. Es ist ja von einer grandios tiefen Bedeutung, dass in der christlichen Überlieferung gesagt wird, dass Saulus Paulus, der ja in einem gewissen Sinne in die hebräischen Mysterien eingeweiht war, vor dem Mysterium von Golgatha, dass der, um das Mysterium von Golgatha zu verstehen, nötig hatte, in ein Wissen entrückt zu werden, das nicht in scharfen Verstandeskonturen wirkte, sondern das im verschwimmenden Elemente des Traumhaften sich auslebte. Da erlebte Paulus die Gewissheit, dass der Christus, in dem Jesus durch das Mysterium von Golgatha gegenwärtig gewesen ist. Man konnte mit der alten Traumweisheit durchaus noch etwas begreifen von dem Ereignis von Golgatha. Und man konnte, wenn man durch einen besonderen Einfluss, wie es bei Paulus der Fall war, entrückt wurde in diese Region, das Ereignis von Golgatha begreifen. Nun, die alte Traumweisheit nahm immer mehr und mehr ab. Sie blieb ja nur eben im menschlichen Träumen zurück und befindet sich da in voller Dekadenz. und als das 15. Jahrhundert herankam, da wurde die europäische Zivilisation immer mehr und mehr auf die intellektualistische Kultur, auf das intellektualistische Element angewiesen. Und unter dem Einflusse dieses intellektualistischen Elementes ist die moderne Wissenschaftlichkeit heraufgezogen. Nun bitte bedenken Sie das Folgende. Die alte Jahwe-Religion muss man ja nicht bloß fassen in Bezug auf die äußeren Worte. Das wäre eigentlich eine materialistische Religionsauffassung. Man muss sie in ihrem innerlichen Geist fassen. Sie tritt uns als geschichtliche Erscheinung so entgegen, dass der Jahwe-Gott der Gott eines Volkes ist. Außerhalb der Grenze des Judenvolkes ist der Jahwe-Gott nicht mehr der Jahwe-Gott. Und das ist das Wesentliche des Jahwe-Gottes, dass er nicht die ganze Menschheit umfasst, sondern dass er umfasst einen Teil der Menschheit. Im Grunde genommen ist diese Gottesempfindung bis in unsere Zeit herübergezogen, und während des Weltkrieges konnte man es ja besonders wieder sehen, wie ein jedes Volk davon sprach, dass die göttliche Vorsehung oder gar manche sagten der Christus ihnen hilft. Gewissermaßen wollte jedes Volk unter der Führung des Christus gegen das andere Volk ziehen. Aber damit, dass man etwas Christus benennt, ist ja noch nicht der Christus getroffen, sondern der Christus ist nur getroffen, wenn man in der ganzen Empfindung an dasjenige Wesen sich wendet, das die Christusnatur hat. Man kann tausendmal sagen, ich will im Namen des Christus kämpfen. Wenn man nur für ein Volk kämpft, so gibt man dem Wesen, von dem man spricht, eben nur einen falschen Namen. Man benennt es Christus und meint nur den Jahwe-Gott. Und innerhalb dieser Kriegskatastrophe 1914 bis 1918 sind die Völker alle zurückgefallen in die Jahwe-Religion. Nur sind so und so viele Jahwes da gewesen. Jedes Volk hat einen Gott verehrt, der eigentlich ganz im Charakter des Jahwe gehalten war. Der Christus ist ja eigentlich vollständig aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden. Man konnte das an diesen katastrophalen Ereignissen sehen, wie der Christus aus dem Bewusstsein der Menschen ganz verschwunden ist. Nun aber können wir es auch an anderem sehen. Es ist ja nun heraufgezogen die ganze moderne Wissenschaftskultur. Diese moderne Wissenschaftskultur, auf was erstreckt sie sich denn? Im Grunde genommen doch nur auf das mineralisch-physische. Denken Sie, dass ja sofort die modernen Wissenschaftler höchst ungemütlich werden, wenn man ihnen zumutet, sie sollen von etwas anderem reden als von mineralisch-physischem. Sobald die Rede ist von irgendetwas, was Prinzip des Lebens ist, so verlangen ja die modernen Wissenschaftler, dass man nur erklären soll dasjenige, was am Lebendigen mineralische, chemische und so weiter Vorgänge sind. Auf das eigentliche Leben lässt man sich ja nicht ein und schon gar nicht auf das Seelische und so weiter. Also diese moderne Wissenschaftlichkeit hat sich ganz entwickelt innerhalb desjenigen, was von der Jahwe-Religion nicht umfasst worden ist. Diese moderne Wissenschaftlichkeit hat sich ganz entwickelt in dem Jahwe-fremden Elemente des mineralisch-physischen Lebens. Diese Wissenschaft ist, damit sie ein Zivilisationselement werden kann, ganz darauf angewiesen, von einer anderen Seite her das göttlich-geistige zu empfangen. Wenn innerhalb des alten Judentums die Menschen von irgendeiner Erkenntnis gesprochen haben, so waren es traumhafte Erkenntnisse. Die Propheten, die die höchsten Erkenntnisse gehabt haben, werden ihnen geschildert als die Träger eben der prophetischen Träume. Das alles hängt mit dieser Sache zusammen. Aus dieser Traumweisheit heraus hat man nun auch das Mysterium von Golgatha noch begriffen. Aber diese Traumweisheit schwand. Das Mysterium von Golgatha wurde zwar noch geschichtlich überliefert, es wurde davon gesprochen in den traditionellen Kirchengemeinschaften, aber das eigentliche Verständnis konnte da nicht gefunden werden. Dagegen ist die moderne Wissenschaft heraufgezogen in einem wesentlich gottlosen, geistlosen Elemente, in dem Jahwe fremden Elemente. Und weil das Verständnis sich noch nicht ausdehnte über das Christus-Element, in dem geistfremden, mineralisch-physischen Elemente. Diese Wissenschaft muss bis in ihre einzelnen Partikel hinein erst wiederum durchdrungen werden von einem Geistigen. Sie ist geistlos. Sie ist geistlos, weil sie nicht mehr jahwisch sein kann. Die äußere Kultur hat versucht, durch eine religiöse Falschmünzerei, indem sie dem Jahwe den Christusnamen gegeben hat während der Kriegskatastrophe, irgendetwas Religiöses fortzusetzen. Es war aber fortgesetzt eben durch eine Art religiöser Falschmünzerei. Aber die Wissenschaft hat sich ganz vom Geiste weggewendet, gibt nur Beschreibungen des physisch-sinnlichen, weil man noch nicht zu dem Christusverständnis vorgedrungen ist und das alte Jahwe-Verständnis höchstens noch vorhält, wenn man so gegeneinander wütet, wie es in der Kriegskatastrophe geschehen ist, aber nicht, wenn man Naturtatsachen untersucht. Da haben wir eine geistlose Wissenschaft, eine intellektualistische geistlose Wissenschaft. Wir sind also umgeben von einem Reiche, in dem das Jahwische waltet, das Jehova-mäßige. Das durchdringt uns. Aber wir werden es nicht mehr gewahr, weil es uns hauptsächlich durchdringt in all den Zuständen, die unsere Schlafzustände sind. Wenn wir in das Element des Schlafes hineinziehen und plötzlich außer unserem Leibe aufwachen würden, so würden wir die Geistnatur unter der Jahwe-Führung da ganz deutlich wahrnehmen. Gewissermaßen auf den Wogen des Jahwe-Meeres erscheinen uns dann die Träume aus dem jahwischen Elemente heraus. Auch in unserem Willen, in Bezug auf den ich Ihnen ja oftmals dargestellt habe, dass wir auch wachend schlafen, waltet die Jahwe-Natur. Im ganzen menschlichen Stoffwechsel waltet die Jahwe-Natur. Indem die Gefühle aus dem Stoffwechsel auftauchen, das rhythmische System durchsetzen, tauchen aus dem Jahwe-Meere Wogen gerade so auf, wie es die Träume sind. Auf der anderen Seite tauchen auf gewisse Gefühle. Da aber, wo wir in demjenigen Reiche leben, das uns nur verständlich werden kann durch den Intellekt, durch den Verstand, da hat Jahwe keinen Anteil. Wenn der Mond langsam alles in ein gleichmäßig träumerisches Licht taucht und sich ergießt dieses träumerische Licht über alles, dann könnte man sagen, hat der Mensch den Jahwe-Charakter über die Gefilde der Welt gelagert. Wenn die Sonne hell aufglänzt auf unserem Gestein, wenn sie sich äußert über die verschiedenen Gegenstände hin und ihnen scharfe Konturen gibt, sodass wir veranlasst sind, mit unserem Verstande das aufzufassen, dann äußert sich die Sonnennatur, die nicht Jahwe-Natur ist. Wir können die Welt nur durchgeistigen, wenn wir das Christuswesen hineinschauen können, wenn wir hineinschauen können in diese Welt, so dass wir in ihr das Christuswesen schauen. Die moderne Wissenschaft hat kein Auge gehabt für dieses Christuswesen und hat dasjenige, was nicht jachwisch ist, was sonnenbeglänzt ist und in den scharfen Verstandeskonturen erfasst werden kann, geistlos angesehen. Das ist der tiefere Zusammenhang. Und was ist es denn für ein Reich, das uns da im Mineralischen entgegentritt? Nun, ich habe vorgestern davon gesprochen, dass auf der einen Seite innerhalb des Jahwe-Reiches die luziferischen Wesenheiten, weil auf früheren Stufen der Entwicklung stehen geblieben, erscheinen. Wenn wir im Jahwe-Reiche anwesend sind, sagen wir zum Beispiel im Schlafe, da machen die luziferischen Wesenheiten sich geltend in unseren Gefühlen, in unseren Willensimpulsen. Dasjenige Reich, das wir mit unserem Intellekt zu beherrschen haben, das ist um uns ausgedehnt als das mineralische Reich. Das ist das Jahwe-fremde Reich. Das ist das Reich, in das eingedrungen sind diejenigen Wesenheiten, welche dem arimanischen Reiche angehören. Die arimanischen Wesenheiten aber, sie sind eingedrungen, weil ja Jahwe sie sozusagen nicht fernhalten konnte. Siehe Zeichnung grün. Und indem wir den Blick über dieses Reich ausdehnen, sind wir in jedem Momente in Gefahr, in diesem Reiche überrascht zu werden, zu unserer Verwirrung von den arimanischen Wesenheiten. Diese arimanischen Wesenheiten, ich habe das Bild ja festzuhalten versucht, in der Holzgruppe, die in unserem Goetheanum einmal stehen soll, können eigentlich nur heimisch sein in den Reichen, die uns umgeben, innerhalb der mineralischen Welt. Diese arimanischen Wesenheiten sind vorzugsweise intellektbegabte Wesenheiten. Diese mephistophelische Gestalt, die Sie sehen, unten an unserer Holzgruppe, diese mephistophelische arimanische Gestalt ist grundgescheit, ganz und gar vom Verstand durchdrungen. Aber mit dem, was eigentlich jachwisch ist, mit demjenigen also, was sonst lebt im menschlichen Stoffwechsel, insofern dieser nicht Salze ablagert oder überhaupt mineralisch ist, sondern flüssiger Natur ist, im Flüssigkeitswechsel, in der Flüssigkeitsmetamorphose, besteht mit alledem, was in unserer Atmung lebt, was in unseren Wärmeverhältnissen lebt, mit alledem hat eigentlich das Arimanische keine direkte Verwandtschaft. Nun strebt es aber herein. Der Mensch ist nun einmal aus dem Staub der Erde gemacht. Das, was da das Mineralische ist, das ist das eigentliche Reich des Ariman. Da hinein kann Ahriman. Da fühlt er sich wohl. Und er fühlt sich auch wohl, wenn er uns selbst durchdringen kann in Bezug auf alles das, was in uns Mineralisches ist. Sie sondern Salze ab. Und dadurch können sie eigentlich denken. Durch das Salz ablagern. Überhaupt durch alles, was sich als mineralischer Prozess in ihnen geltend macht, durch das sind sie ein denkendes Wesen. In dieses Reich hinein will Ahriman. Aber er hat eigentlich nur so recht eine Verwandtschaft zu diesem Mineralischen. Und deshalb kämpft er dafür, dass er auch Anteil bekomme am Blut, an der Atmung, am Stoffwechsel. Das kann er nur dann, wenn er gewisse Eigenschaften in den menschlichen Seelen züchtet. Wenn er zum Beispiel in den menschlichen Seelen züchtet die ganz besondere Hinneigung zu dem trockenen Verstande, der im Materialismus aufgehen will. Zu dem Verstande, der da spottet über gefühlsmäßig durchdrungene Wahrheiten, wo er also in der menschlichen Seele heranzüchten kann, den Hochmut des Verstandes. Dann macht er das menschliche Blut, die menschliche Atmung, den menschlichen Stoffwechsel auch geneigt für sich und er kann dann gewissermaßen heraushuschen aus dem salzigen, mineralischen, in das Blut, in die Atmung. Das ist der Kampf, der durch den Menschen von Seiten des Ahriman in der Welt gekämpft wird. Indem Jahwe sich auf die Erde begeben und den Menschen aus der Erde gemacht hat, hat er, um den Menschen weiterzubringen, als er ihn in seinem eigenen Reich hätte bringen können, ihn aus einem ihm fremden Element gemacht und sein eigenes Element ihm nur eingeblasen, eingeimpft. Aber dadurch hat Jahwe zu Hilfe genommen etwas, wozu die arimanischen Wesenheiten den Zugang haben. Dadurch ist Jahwe verwickelt worden für die Erdenentwicklung in diesen Kampf gegen das arimanische Element, das kämpfen will mit Hilfe der Menschen, um auf dem Umwege durch den mineralischen Prozess die Welt für sich zu bekommen. Es ist ja im Grunde genommen den arimanischen Wesenheiten viel gelungen auf diesem Gebiete. Denn wenn der Mensch in das physische Dasein hereingeboren ist oder hereinempfangen wird, dann kommt er herunter, steigt er herunter aus geistig-seelischen Welten, umgibt er sich mit der physischen Materie. Aber so, wie nun einmal die gegenwärtige Zivilisation ist, nach den Gepflogenheiten der traditionellen Bekenntnisse, möchte man vergessen dieses Dasein vor der Geburt im geistig-seelischen Reiche. Man möchte das nicht zugeben, man möchte gewissermaßen ausstreichen aus dem menschlichen Dasein das vorgeburtliche Wesen. Die Präexistenz ist immer mehr und mehr für ketzerisch erklärt worden von den traditionellen Bekenntnissen. Beschränken will man sich darauf, den Menschen anfangen zu lassen mit der physischen Geburt oder der physischen Empfängnis. Und dann dasjenige, was nach dem Tode liegt, daran anknüpfen. Würde dieser Glaube an einen bloß postmortem Zustand, an den bloß nachtodlichen Zustand, niemals zurückgedrängt werden, würde er die Menschheit ausschließlich umfassen, dann hätten die arimanischen Wesenheiten gewonnen. Denn dadurch, dass der Mensch nur berücksichtigen würde dasjenige, was er zwischen Geburt und Tod aus seiner irdischen Natur heraus erlebt und nur würdigen würde ein Fortleben nach dem Tode, nicht hinschauen würde auf ein Vorleben vor der Geburt, würde tatsächlich allmählich das Arimanische von dem mineralischen Prozess aus sich des Menschlichen bemächtigen. Es würde weggeworfen von der irdischen Entwicklung alles, was Jahwisch ist, was also herübergekommen ist von Saturn, Sonne und Mond. Und es würde mit der Erde eine neue Schöpfung beginnen, die aber verleugnen würde alles Vorhergehende. Deshalb ist es so wichtig, dass mit aller Energie bekämpft werde diese Anschauung, die nicht die Präexistenz will. Der Mensch muss erkennen, dass er war, ehe er geboren oder empfangen wurde im physischen Dasein. Er muss ehrerbietig und heiligend aufnehmen dasjenige, was ihm aus göttlich-geistigen Welten zugeteilt war, vor diesem physisch-irdischen Dasein. Dadurch, dass er zu dem Glauben an das Nachtodliche fügt, das Erkennen des Vorgeburtlichen, bereitet er seine Seele so vor, dass sie von Ariman nicht angefressen werden kann. So ist es nötig, das folgt aus diesen Auseinandersetzungen, dass wir nach und nach schon ein Wort in die Sprache aufnehmen, ich habe Sie schon aufmerksam darauf gemacht, welches wir nicht haben. Wir müssen ebenso, wie wir von Unsterblichkeit reden und an das Ende unseres physischen Daseins dabei denken, auch reden lernen von Ungeborenheit. Denn ebenso wie wir unsterblich sind, sind wir in Wirklichkeit als Menschen ungeboren. Suchen Sie aber in den Kultursprachen ein gangbares Wort für ungeboren. Unsterblich haben Sie überall, aber ungeboren haben Sie nicht. Das Wort ungeboren brauchen wir. Das muss ebenso ein gangbares Wort sein in den Kultursprachen wie das Wort unsterblich, das die Sprachen schon haben. Daran zeigt sich die Verarimanisierung der modernen Zivilisation. Es ist eines der wichtigsten Symptome für die Verarimanisierung der modernen Zivilisation, dass wir kein Wort haben für das Nichtgeborensein. Denn ebenso wenig, wie wir mit dem Tode der Erde verfallen, ebenso wenig sind wir mit der Geburt oder mit der Empfängnis erst entstanden. Wir müssen ein Wort haben, das deutlich hinweist auf die Präexistenz. Man darf überhaupt nicht unterschätzen die Bedeutung, welche im Worte liegt. Sie mögen noch so viel denken, noch so scharfsinnig denken. So ist etwas in ihnen, das eben intellektualistisch in dem Menschen ist. In dem Augenblicke, wo sich der Gedanke umprägt zum Worte, selbst wenn das Wort als solches nur gedacht wird, wie in der Wortmeditation, in demselben Moment prägt sich das Wort ein in den Äther der Welt. Der Gedanke prägt sich als solcher nicht in den Äther der Welt ein. Sonst könnten wir niemals im reinen Denken freie Wesen werden. Wir sind ja in dem Augenblicke gebunden, wo sich etwas einprägt. Wir sind ja nicht durch das Wort frei, sondern durch das reine Denken. Das können Sie in meiner Philosophie der Freiheit des Weiteren ersehen. Aber das Wort prägt sich dafür in den Weltenäther ein. Nun bedenken Sie, für die Initiationswissenschaft liegt ja heute einfach die Tatsache vor, dass im ganzen Erdenäther dadurch, dass die zivilisierten Sprachen kein gangbares Wort für Ungeborenheit haben, dieses für die Menschheit wichtige Ungeborensein überhaupt nicht dem Weltenäther eingeprägt wird. Alles das aber, was an wichtigen Worten eingeprägt wird in den Weltenäther, vom Entstehen, von all dem, was den Menschen betrifft in seiner Kindheit, in seiner Jugend, all das bedeutet einen furchtbaren Schrecken für die arimanischen Mächte. Unsterblichkeit im Weltenäther eingeschrieben, das vertragen die arimanischen Mächte eigentlich sehr gut. Denn Unsterblichkeit bedeutet, dass sie mit dem Menschen eine neue Schöpfung beginnen und mit dem Menschen hinauswandern wollen. Das irritiert die arimanischen Wesenheiten nicht, wenn sie immer wieder den Äther durchsausen, um mit dem Menschen ihr Spiel zu treiben, wenn da so und so viel von den Kanzeln von Unsterblichkeit verkündet wird und in den Weltenäther eingeschrieben wird. Das tut den arimanischen Wesen sehr wohl. Aber ein furchtbarer Schrecken für sie ist es, wenn sie das Wort Ungeborenheit in den Weltenäther eingeschrieben finden. Da löscht für sie überhaupt das Licht aus, in dem sie sich bewegen. Da kommen sie nicht weiter. Da verlieren sie die Richtung. Da fühlen sie sich wie in einem Abgrund, wie im Bodenlosen. Und daraus können sie erst sehen, dass es eine arimanische Tat ist, die Menschheit davon abzuhalten, vom Ungeborensein zu sprechen. Mag es der modernen Menschheit noch so paradox vorkommen, wenn man ihr von solchen Dingen spricht. Es bedarf die moderne Zivilisation des Sprechens über solche Dinge. Genau ebenso wie der Meteorologe den Windhauch beschreibt, wie man den Golfstrom beschreibt in der Erdenbeschreibung, genau ebenso muss beschrieben werden dasjenige, was geistig um uns her geschieht, wie arimanische Wesenheiten unsere Umgebung durchziehen, wie sie sich wohlfühlen bei all dem, was sich auf Tod und Sterben bezieht, auch wenn das Sterben negiert wird, und wie sie versetzt werden in den Schrecken der Finsternis, wenn sie auf all dasjenige kommen, was auf das Geborenwerden, auf das Wachsen und Gedeihen hinweist. Und wir müssen lernen, wissenschaftlich ebenso von diesen Dingen zu sprechen, wie gesprochen wird in der modernen Wissenschaft von dem mineralisch-physischen Reiche, das von Jehova verlassen ist. Es ist im Grunde genommen nichts Geringeres als der Kampf gegen die arimanischen Mächte, den wir selber aufnehmen müssen. Und schließlich mögen es die Leute wissen oder nicht, das, was vielfach gegen anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft vorgebracht wird, es ist zu gleicher Zeit der Kampf des Ariman gegen dasjenige, was als der Menschheit notwendig immer intensiver und intensiver durch anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft betont werden muss. Wenn man so etwas erlebt, wie gerade die jüngsten Angriffe, sieht man denn da nicht handgreiflich, an die Geisteswissenschaft selber kommen die Leute nicht heran. Ich habe Ihnen gesprochen von dem besonders hässlichen, ruchlosen Angriff, der jetzt in Deutschland wiederum stattfindet, bei dem sich die edle Frankfurter Zeitung in besonders schmachvoller Weise benimmt. Sie hat zwar unsere Erwiderung aufgenommen, nachdem sie den ganz abscheulichen Angriff gemacht hat, aber nur, um ihre eigenen blödsinnigen Bemerkungen durch eine ganze Spalte lang daran anzuschließen. Diese Dinge gehen ja zurück auf diejenigen Menschen, die durchaus die Wissenschaft der Anthroposophie verschwinden lassen möchten, aber zu faul oder auch zu unfähig sind, um sich mit ihr zu beschäftigen. Diese Leute greifen also zu solchen Angriffsmomenten, wie sie jetzt zum Beispiel in Deutschland auftauchen, um das, was man nicht widerlegen kann, eben zu verdächtigen. Wenn sie die Sache mit den arimanischen Wesenheiten zusammenbringen, so werden sie die Dinge ein wenig durchschauen. Es sitzen heute im wissenschaftlichen Betriebe sehr viele Menschen, die scheinbar sehr gut denken. Aber warum? Ariman dringt ja ein in die mineralische Welt, und verwundern Sie sich daher nicht, wenn diese Leute recht viel Intellekt entwickeln. Es ist der Ariman in ihnen, und es ist bequemer, den Ariman in sich denken zu lassen, als selber zu denken. Man kann ja auch seine Examina leichter ablegen, wenn man Ariman in sich denken lässt. Man kann leichter Privatdozent und Universitätsprofessor werden, wenn man den Ariman denken lässt auf dem Katheder, als wenn man selber denkt. Und weil so viele Leute den Ariman in sich denken lassen, kommen natürlich ja die Angriffe von arimanischer Seite her. Also die Dinge haben schon einen innerlichen geistigen Zusammenhang, den man durchschauen muss. Daher darf man dann nicht so töricht sein, immer wieder und wiederum zu tadeln, wenn wir genötigt sind, mit recht scharfen Hieben auf das zu schlagen, was Geisteswissenschaft in Grund und Boden hinein vernichten möchte. Gestern haben ja schon die Kursusvorträge in Stuttgart begonnen. Ich selber werde vom 16. an wahrscheinlich in Stuttgart sprechen über ein wissenschaftliches Thema: Mathematik, wissenschaftliche experimentelle Beobachtung und wissenschaftliche Ergebnisse. Diese Vorträge und diejenigen, die wiederum hier vom 3. April ab gehalten werden, sollen ja zeigen, wie Geisteswissenschaft die heutige Wissenschaft befruchten soll. Und gerade seit wir nach dieser Richtung arbeiten, finden wir ja immer mehr und mehr Angriffe. Aber ich hoffe, es wird auch das Verständnis dafür wachsen, dass gewappnet werden muss gegen dasjenige, was da auftritt. Denn diese Wappnung bedeutet ja zu gleicher Zeit doch auch eine gewisse Stärkung in der Richtung anthroposophisch orientierter Geisteswissenschaft. Und diese Stärkung muss sein. Innerhalb der Welt unserer Niedergangskräfte geht das alles nach Aufgangskräften hin.